Da haben wir uns halt die Frage gestellt, okay, immaterielle Kultur finde ich ja super, Punkt. Aber was wird halt kultiviert und für wen?
Ich finde, das ist ein Kretzeltreffen, ja. Gasthäuser sterben aus, du kannst nirgends mehr hingehen und bei den Würstelständen kannst du so gut wieder Mittagessen essen oder vor ein Konzerthaus hingehen, aber du triffst dich mit anderen Leuten. Mein Käsekerner hat nicht verdient, dass Eitrige hast.
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt, meinem Podcast heute zum ersten Mal live. Bin ein bisschen aufgeregt. Ganz ein eigenes Format. Wir sind zu Gast in der Argentinierstraße im Rahmen der Klimabiennale bei einer Intervention, die den schönen Namen trägt, Wiener Würstelstand, eine Versuchsanordnung, was auch immer das für uns heißt. Bei mir sitzen der René Kachlier vom zum Schaffen René, da mein Kleiner vom Wiener Würstelstand.
Hallo.
Ich sage dann später noch ein bisschen was zu euren jeweiligen Ständen. Wir haben genug Zeit, darüber zu sprechen. Lieber René.
Ja, danke für die Einladung.
Danke, dass du da bist. Ich habe in der Vorbereitung ein paar Leuten erzählt, dass du einer meiner Gäste bist. Und welcher dein Stand ist zum Schaffen René, kennt man, glaube ich, in Wien. Und alle haben gesagt, ah, den kenne ich, aber da war ich noch nie.
Echt?
Wer ist denn dann bei dir am Stand?
Also das Stand ist jedem gefallen, wir sind jeden Tag ausverkauft. Also da muss schon mal kommen. Aber es ist ungefähr so halber Touristen, halber Einheimische.
Und reich und schön, was man so sieht auf deinem Insta-Kanal.
Es ist jeder geerdet bei uns, ob jetzt berühmt ist oder nicht, aber man findet wieder zurück zu seinen Wurzeln. Und man hat auch das Gespräch mit einem Hofrat, wie das ist wirklich das Klischee, dass die normalen Leute sich auch mit berühmten Personen unterhalten und so. Also.
Das ist auch noch ein Thema, zu dem wir später kommen. Wer trifft sich und was spricht man so am Würstelstand? Sag mal noch ganz kurz zu Beginn, für die, die dich vielleicht nicht kennen. Mhm. Wie kam's? Seit wann betreibst du den Würstelstand? Was hast du davor gemacht und warum einen Würstelstand? Also ich finde das ja toll, gut, aber wie gut. Kommt man da drauf?
Also ich bin in der gehobenen Gastronomie gelernt, in Hotel Bristol, Koch und Kellner. Haben wir die Welt angeschaut, auf der MS Europa war ich dann die Schweizer aus. Also ich habe alle Branchen durch, von High Gastronomie bis Low. Und dann hat man irgendwann gedacht, wir kaufen uns einen Würstelstand 2005. Und ich habe früher war das halt so, da waren alle Würstelstand irgendwie gleich. Industrieprodukte, alle gleicher Geschmack und so. Und wir haben dann gemacht, dass wir da ein bisschen besser werden, haben wir uns private Fleischereien gesucht, Steiermark und so. Unsere Fleischmanufakturen sind also manche schon. Und mit denen habe ich die Möglichkeit gehabt, dass man eigene Würstchen kreiert, eigene Rezepturen. Und da haben wir uns langsam mal herangetastet. Und das ist das, was jetzt geworden ist.
Und hast du lang gesucht damals oder hast du immer schon gewusst, du möchtest genau den und den hast du sofort gekriegt?
Nein, es war ein bisschen schon zum Hauen mit der Krone und dann haben wir mal genommen. Ja. Ich meine, das war nicht das, was heute ist. Die haben alles verkauft von Pommes, die haben alles probiert damals.
Ja.
Aber ich habe das halt personalisiert und ja.
Und immer schon auf dem Teil vom Schwarzenbergplatz, wo du jetzt stehst?
Genau.
Wie hast du offen? Also sagt man ja, Würstelstandler sind oft die Nachtschwärmer.
Vor Corona haben wir zum Kopf von 10 Uhr bis 4 Uhr in der Früh. Da war ein Drittel am Tag und zwei Drittel der Nacht. Und nach Corona haben wir gesehen, dass die ganze Jugend nicht mehr fortgeht und so. Dann haben wir halt uns nur auf den Tag spezialisiert von 10 bis 8. Aber jetzt kommen wir uns halt geballt. Vorher war es aufgeteilt und jetzt kommen wir uns, wenn wir offen haben, dann sind wir fertig und dann können wir haben. Ja, also
okay.
Ist cooler.
Mike, Wiener Würstelstand, Pfeilheim. Ich bin ein großer Fan und dir sehr dankbar, weil ich bin aus Salzburg gekommen und habe mir gedacht, ich kriege überall Bosner in Wien. Es gab nirgendwo Bosner, außer bei deinem Würstelstand und in der Spittelau. Und ich glaube, du suchst auch noch einen dritten Standort, oder?
Genau, danke für die Einladung.
Fein, dass du da bist.
Und finde ich super, dass du regelmäßig auch bei uns bist.
Bin Würstelstand Ultra.
Genau, wir haben jetzt drei Stände und einer davon sucht ein Platzerl. Und ja, ich hoffe, dass wir heute mit dem Millionenpublikum, das hier zuhört.
Wenn wer zuhört, der einen Platz hat.
Einen
wir freuen uns. Rückmeldungen bei mir. Du, und jetzt, weil der René gerade erzählt hat, seine Historie, wie hat sich das bei dir ergeben? Warum Würstelstand? Wie bist du drauf gekommen? Warum ein Wiener Würstelstand? Warum beim Pfeilheim als erstes? Wie hat sich das entwickelt bei dir?
Also die letzte Frage zuerst beantwortet, bei mir war es auch einfach ein Inserat. Also ich bin mit einem Freund zusammengesessen, damals im Café Schwarzenberg bei dir in der Nähe.
Ja, schau.
Und bei uns hat es unterschrieben, oder?
Wir haben, Vertrag. Wir haben einfach geschaut, Google Wiener Würstelstand zu kaufen, und es waren zwei zu haben damals. Einer war am Zentralfriedhof, das ist vielleicht der, den jetzt die Patrizia betreibt, und der zweite war der in der Pfeilgassen, und ich glaube, zwei Monate später haben wir ihn gekauft. Und die Vorgeschichte, ja, ich bin gebürtiger Salzburger, bin seit mittlerweile, glaube ich, 30 Jahren in Wien, zum Studieren nach Wien hängen geblieben. Und die Mama ist mordsstolz, dass der Burli jetzt zuerst Betriebswirtschaft studiert hat und jetzt einen Würstelstand betreibt.
Hat sie sich mittlerweile dran gewohnt?
Und hat, ja. Nein, es ist beides. Sie ist auf der einen Seite stolz und auf der anderen Seite, weiß ich nicht. Also vielleicht
wundert
ist
sie glücklich.
Vielleicht passt sie eh. Ich habe jedenfalls nach dem Studium alles Mögliche gemacht und ausprobiert. Im 30 Jahren Wien, wahrscheinlich 25 Jahre selbstständig, und habe von Bio-Jeans auf Mars über Bio-Heuriger und Kaffeehaus bin ich dann im Burnout gelandet, und nach dem Burnout obwohl ich mir geschworen habe, nie wieder Gastro, habe ich mit Würstelstand angefangen, genau.
Der Heurige war der geschupfte Pferdl, oder?
Der Heurige war der geschupfte Pferdl, genau.
So, und jetzt hat der René ein bisschen schon erzählt, aber haben wir noch viel Zeit dafür, wer so bei ihm zu Gast ist und gemischt, touristische, einheimische Gäste, manchmal sehr prominente, die man so dann in den Medien auch sieht. Du hast ja ein bisschen andere Würstelstände, und das ist ja auch heute das Thema. Wie viele vielen Gesichter gibt es beim Wiener Würstelstand? Weil das ist ja, glaube ich, ohne Ende, und gut ist es. Du hast gerade bei dir Muschi isst Wurst, und du hast deinen Würstelstand im Jena auf vegan gedreht. Wie viele waren da auf Krawall gebürstet, die so die Würstel-Ultras sind? Und also erzähl mal ein bisschen, wer bei dir ist, wer sind deine Stammgäste, wer kommt, ändert sich das? Sind das die gleichen, die zum René gehen? Und wie hat der vegane Jänner aufgeregt?
Also der vegane Jänner war super. Der ist sehr gut angekommen bei den Gästen, die sich drüber traut haben und das probiert haben. Und gleichzeitig gibt es natürlich dann überwiegend Leute, die so ausschauen wie ich, nämlich um die 50 Cis-Mann grauhaarig, die Schnappatmung kriegen, wenn sie hören, es gibt einen veganen Würstelstand.
Gottes Willen.
Und das, was ich gelernt habe in der Zeit, ist aber, dass es da, glaube ich, nicht primär, also es geht nicht um Geschmack, weil die Schnappatmung kriegen, die probieren das ja dann gar nicht. Sondern da geht's, glaube ich, um die Angst, dass man jetzt den Würstelstand als Ort, wo die Welt noch in Ordnung ist, jetzt auch noch verliert. Mhm. Und
ist das eine Verlustangst,
glaubst du? Ich glaube, das ist Verlustangst. Ja.
Und ich meine, wie habt ihr getan? Habt ihr auch, ich nehme an, ihr habt auch Kostproben gegeben, weil meine Erfahrung ist, wenn das Ding ausschaut wie ein bekanntes fleischliches Produkt, aber halt pflanzlich ist, und jetzt kann man es nicht jemandem nicht sagen, aber kosten lassen, und wenn die Leute drauf kommen, es schmeckt eh gut, dann ist die Sorge vielleicht gar nicht mehr so groß vor dem veganen oder pflanzlichen, oder? Das ist oft eine Kopfsache.
Also wir haben es noch subtiler gemacht. Wir haben den Gerichten einfach Fleischnamen gegeben.
Ja, das heißt, abhängig ist.
Wir haben ein Produkt gehabt, das war eigentlich der Bestseller dann über den Jänner und den Februar hinweg. Das war das Wiener Backhändl. Und wir haben einfach nicht gesagt, dass es ein außerbachener Austernpilz ist. Und es hat sich wunderbar verkauft. Und oft war es auch so, dass dann Leute, wo es so vom Klischee her jetzt gesagt hättest, die Jungs, die werden jetzt klein nervös, wenn sie feststellen, das ist vegan. Waren dann viele Überraschungen dabei. Also man darf eben nie schubladisieren, und es gibt dann viele Leute, die sich da drüber trauen. Und das war sozusagen, wir wollten ja nie mit dem Zeigefinger erhoben irgendwie sagen, das ist besser als das Fleischwürstelessen.
Es geht ja ums
Sondern
Gusto
wir haben
machen,
eingeladen,
oder?
Genau, das zu probieren. Ja. Und wer es probiert hat, glaube ich, ist im vegane Würstel sind natürlich, die schmecken ein bisschen anders, die haben einfach weniger Fettgehalt, Fett ist ein super Geschmacksträger, und man muss ein bisschen mehr, jetzt mein Blick drauf, ein bisschen mehr rundherum stricken, damit das richtig, also geschmacklich einfach sehr gut wird. aber wenn man sich drüber traut und nicht den direkten Vergleich anstrebt mit, das muss jetzt genauso schmecken,
ja nicht wie ein Brot. Oder bewerten, oder?
Es kann genau, ja in vielen sein. Köpfen, glaube ich, ist es dann, oder in manchen Köpfen ist es dann doch so, wenn du sagst, das ist ein veganes Bratwürstel, dann ist der passiert oft dieser Vergleich, der aber am Ende des Tages wurscht ist.
Wurscht ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich meine, jetzt über Essen kann man vortrefflich streiten und diskutieren und genießen. Bringt mir ein bisschen zu meiner nächsten Frage oder zu meinen nächsten Fragen. Jetzt ist heute die Klimabiennale ja ein bisschen unser Rahmen, in dem wir uns da bewegen. Und da geht es ja auch um, wie schaut die Ernährung der Zukunft, oder sollte es auch gehen, wie schaut die Ernährung der Zukunft aus? Welches Essen kann man überhaupt bei uns noch erzeugen, konsumieren? Was geht, was kommt? Da ist ja eine brutale Veränderung. Und gleichzeitig ist Essen oft einmal was sehr Religiöses. Und wenn wir jetzt das aufgreifen, die veganen Angebote, René, wie ist das bei dir? Wie siehst das du? Hast du bei dir was Veganes? Überlegst du pflanzliche Alternativen oder ganz andere Speisen? Oder wie ist da dein Zugang und wie ist deine Erfahrung mit deinen Gästen?
Also ich finde, die vegane Szene hat sich in den letzten 3 oder 4 Jahren extrem entwickelt. Vor 4 Jahren war das Frankfurter Navi Blasselin und jetzt hast du schon einen richtig guten Geschmack. Gell? Und ich bin ja selber beim Mike Gost gewesen, weil er so Kreationen hat und immer was anderes hat. Ich bin halt eher so ein traditioneller Würstelstand. Wir haben immer dasselbe Produkt, hochwertig. Der Mike kann halt viel ausprobieren. Der kann halt den ganzen Stand einmal umkrempeln auf vegan. Ja. Bei uns war es maximal ein Zusatzprodukt. Und dann ist es halt nicht hervorgehoben wie bei dir. Ja. Mhm. Und ich finde halt, wenn man das alleinstehend macht, ist es gut. Aber wenn jetzt wir das machen würden, ja, hätte ich einen Veganer oder was, auf der Seite schon 3 eine. Und wenn ich das falsche Messer nehme, habe ich einen Shitstorm ohne Ende. Ja. Weil man den Platz nicht hat mit den 8 Quadratmeter. Grundsätzlich finde ich es sehr gut. Ich habe eine gute Freundin, die was vegane Käsekörner macht. Sie hat es so gemacht, dass sie aus Olivenöl einen Käse reingegeben hat. Ja. Wirst?
Die Nadine.
Die Nadine, genau, die von der Pflanzerei.
Rödel.
Die kenne ich gut. Und es schmeckt dann nicht schlecht. Ja. Mhm. Aber es ist ja der Aufwand, weil das ist gefroren und das muss den Fritter haben. Ja. Ich kann es jetzt auf die Kühlbotteln legen, da schmeckt es wieder nicht so. Ja. Also es ist für einen kleinen Stand mehr Aufwand. Und ich sage, es ist halt jedem legitim, weil wir haben jetzt, der Mike hat zum Beispiel angefangen, das immaterielle Kulturerbe einzureichen. Und jetzt haben wir es dann gekriegt, zusammen mit der Patricia und so. Und die hat dann praktisch, das heißt immaterielles Kulturerbe, wir erfinden uns immer neu.
Mhm, da habe ich dann eh noch eine Frage dazu.
Und ich finde jetzt, wir haben einen Kollegen jetzt im 10., der macht jetzt, der Halal-Würstel.
Ja.
Und ja, wie man gesagt, religionmäßig so, aber er bietet halt tut sein Klientel so, ja. Also hat jeder was anderes.
Jeder Standort,
der andere. Und Wien war ja schon immer Schmelzpot der ganzen Kulturen. Ja. Warum nicht?
Ja? Aber jetzt hast du ja bei dir, du hast ja vorher gesagt, viele internationale Gäste, die bei dir kommen, weil sie die wahrscheinlich in einem Reiseführer empfehlen. Du bist ja sehr prominent. Ja, hast du dort nicht viel Nachfrage nach pflanzlichen Speisen? Gar nichts?
Wenn einer fragt, im Monat ist viel. Also man kann ja zu einem Veganen gehen, wenn er vegane Sachen anbietet. Da gibt es ja die, wie ist der andere?
E-Wurst.
Felix,
extra ja. Der hat ja auch zum Beispiel vegane, du hast vegane und genauso gibt es vielleicht die, was wir inzwischen haben. Ja. Ja. Deswegen sind wir ja eine große Gemeinschaft, die was halt alles anbieten kann. Man muss aber nicht überall mitziehen. Ja. Ja. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Und wenn ich halt nichts Veganes anbiete, dann geht halt vielleicht zu ihm oder zum Felix. Ja. Ja. Und wenn einer was halal will oder kein Schwein will, geht er wieder zu anderen. Also es gibt breit gefächerte Würstelstand-Kollegen und das macht es aus Wien. Immateriell, immer neu erfinden. Ja.
Mike, hat sich das bei dir aus den Angeboten ergeben, weil wir ja ein bisschen zum Sprechen kommen wollen, auf wer trifft aufeinander am Würstelstand und was reden dann die Leute so? Hast du festgestellt, dass die Leute dann irgendwo, oder dass die Leute miteinander zum Reden angefangen haben, der Fleisch-Ultra und der Pflanzlich-Ultra, entstanden da Diskussionen im Sinn von Essen und ein Austausch mit Leuten, mit denen man sonst vielleicht keinen Kontakt oder Berührungspunkt hat? Ist dir da was aufgefallen? Weil ich gehe davon aus, du wirst ja was bewegen und verändern mit der Veränderung deines Angebotes.
Ja, angefangen, also sowohl mit dem Veganuary als auch mit danach, da bin ich nicht eingegangen auf deine Frage, Muschi ist Wurst, was das überhaupt ist.
Was ist das überhaupt, genau? Muss man vielleicht erklären, vor allem für unsere Millionen Zuhörer.
Aber es bleibt hängen, oder?
Ja. Also es ist definitiv hängen geblieben, weil wir haben eine Beschwerde beim österreichischen Werberat.
Ui. Ist immer eine gute Bestätigung.
Eingefangen, was mir bestätigt, dass sie was
da auffällt.
Mit dem du gekriegt hast wahrscheinlich, oder?
Habe ich nicht, aber ich habe mein Statement dazu schon abgegeben zur Beschwerde. Angefangen hat es so, dass wir halt jetzt bildlich im Standl drin gestanden sind, ausgeschaut haben und mal geschaut haben, wer da draußen steht. Mhm. Und der Würstelstand ist ja Kulturerbe jetzt, immaterielles. Und wir uns die Frage, also du schaust raus und siehst halt schon regelmäßig die gleichen Leute. Mhm. Und manche Leute haben mehr Platz, manche Menschen und andere haben weniger Platz. Und da haben wir uns halt die Frage gestellt, okay, immaterielles Kulturerbe finde ich ja super, Punkt. Aber was wird halt kultiviert und für wen? Und für wen ist, wer ist mehr willkommen und wer weniger? Und wenn man halt in Wien, weiß ich nicht, 300.000 Menschen hat, die nur aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch mhm. essen und der Würstelstand ist halt ein Schweinefleischpalast, dann muss man sich die Frage, oder muss man nicht, dann haben wir uns die Frage gestellt, okay, wie gehen wir damit um? Und es ist, so ist es entstanden, dass wir mit Veganuary angefangen haben und so ist es entstanden, dass wir mit Muschi ist Wurst angefangen haben, was gleichzeitig eine Kampagne und Flinter-Festival,
also eine gesellschaftspolitische Aussage, war,
wo nur Flinter-Personen auftreten sind, wo das Ziel war, dass man denen halt einfach mehr Raum gibt.
Sagst du vielleicht ganz kurz, wer die Gruppe ist, wer Flinter-Personen sind?
Also eigentlich Flinter eigentlich mehr. Also es geht um Geschlechteridentität, es sind Frauen, es sind Non-Binäre, es sind Trans-Personen, die wir halt, wo wir bei der Pudel ausgeschaut haben und gesehen haben, okay, da sind nicht so viele da. Mhm. Und bei marginalisierten Gruppen geht es halt um unter anderem um Repräsentation und dass man versucht, einen Raum zu kuratieren, wo auch sich Flinter-Personen gesehen fühlen und willkommen fühlen. Und das haben wir mit Muschi ist Wurst versucht. Das heißt, es geht da nicht um ein vulgäres Schimpfwort, sondern es geht um Selbstermächtigung und dass man halt das starke Subjekt, nämlich die Muschi, was tut, nämlich Wurst isst und sie diesen Raum wie in einem Würstelstand nicht zurücknimmt, sondern einfach einmal nimmt und sie nimmt, dort einen Platz nimmt. Und das Ergebnis war, dass wir, das war auf unserem Würstelstand in der Spittelau, einfach völlig überrannt worden sind.
Die Bilder sind unglaublich, also da waren ja brutal viele Leute, oder?
Und ich, mir das extrem da, ich bin ja sonst halt voll auf Bio und nachhaltig und habe das gar nicht so am Schirm gehabt, weil für mich war der Würstelstand immer, wie wahrscheinlich für den René auch, sehr, sehr romantisches, also für mich hat der Würstelstand nichts, oder das ist aber ein sehr schönes, romantisches Bild. Und dort haben wir gesehen, dass das nicht für jeden so ist. Und das Festival hat das bestätigt. Also es waren am vorletzten Samstag, glaube ich, 600 Leute am Würstelstand.
Und schon ordentliche Menge.
Eben andere Menschen als die wir sonst dort sehen.
Das ist ein schönes Stichwort für meine nächste Frage. Ich habe mir in der Vorbereitung ein bisschen angeschaut und ich habe ehrlicherweise einen Podcast gehört letzte Woche, die Dunkelkammer von Michael Nikpasch. Journalist und er hat mit seinem Cousin, der auch Journalist ist, eine Folge gemacht, tut jetzt für heute nichts zur Sache, zu den Freimaurern, weil Peter Gneiger war da offensichtlich Mitglied, die beschreiben das. Und der sagt in diesem Gespräch, er hat vor einiger Zeit, also Gott hab ihn selig, mit Hugo Portisch am Würstelstand ein Gespräch gehabt, weil er wollte ihn treffen, um über Europa zu sprechen. Und der Portisch hat offensichtlich gesagt, geh mal am Würstelstand, da rede ich mit dir über Europa. Das fand ich irgendwie ein sehr schönes Bild. Ist der Würstelstand offensichtlich schon auch ein politischer Platz, ein gesellschaftspolitischer oder ein Raum, wo tatsächlich Leute aufeinander treffen, die sonst vielleicht nichts miteinander reden würden?
Ich finde, das ist ein Kretzeltreffen. Gasthäuser sterben aus, du kannst nirgends mehr hingehen und bei den Würstelständen kannst du so gut wie dein Mittagessen essen oder vor ein Konzerthaus hingehen, aber du triffst dich mit anderen Leuten, wie vorher schon erwähnt, und jeder kommt ins Gespräch einfach locker rein. Ja. Du bist nicht mehr die Person, wo du jetzt offiziell bist oder irgendein Magistratsdirektor oder was. Du redest mit normalen Leuten und jeder findet wieder zurück zu sich. Ja. Und deswegen ist es ein schönes Kretzelding. Und deswegen wäre es schön, wenn in jedem Bezirk, haben wir letztens bei der Falstaff-Auszeichnung gesehen, dass es in jedem Bezirk einen Würstelstand gibt. Jeder macht es ein bisschen anders, weil das Klientel anders ist. Und jeder Bezirk hat seine eigene Seele. Und es ist eher so ein Gemeinschaftstreffen statt politisieren. Weil ich sage immer, reden am Mischerstand nie über Fußball, nie über Politik und Religion, ja. Und dann wird nicht gestritten. Ne?
Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das nicht Gesprächsthemen sind am Würstelstand.
Nein, der Würstler macht das nicht. Ja? Ach so, dass okay. Die Leute dann zum Streiten anfangen, weil das sind immer Streitthemen. Ja?
Ja.
Und deswegen probiert man das immer zu lenken, wie du das bei uns machst jetzt. Probieren wir halt als Dumpteure die Malte zusammenzuhalten.
Aber warum funktioniert das am Würstelstand? Jetzt kann man sagen, Würstelstand ist ein öffentlicher Raum. Die Straßenbahn oder die U-Bahn ist auch ein öffentlicher Raum. Dort granteln die Leute einander und eher sehr schnell
essen,
an.
Und nichts kann essen.
Woran liegt es, Mike?
Dass die Leute miteinander reden.
Warum so ein Würstelstand offensichtlich gut funktioniert, selbst wenn es einmal vielleicht einen Konflikt gibt oder mal so unterschiedlicher ja, Meinung. So,
weil er positiv belastet ist. Ja. Am Würstelstand wird nie was Negatives. Wenn du vom Würstelstand redest, hast du nicht das Schlechte, das Schlechte, das. Es ist immer positiv. Jeder findet sich wieder als Kind wieder, wie er seine Frankfurter gekriegt hat, mein Papa oder mein Opa. Ja. Und es ist einfach was Ehrliches, ja, und nicht irgendwas Falsches. Und deswegen immer da wieder zurück, finde ich. Wie siehst du?
Ich finde das Bild sehr schön. Also ich glaube, dieses Klischee, dass da Sandler mit dem Professor oder der Frau Professor am Würstler steht und die miteinander reden, Leute miteinander reden, die sonst sind vielleicht nichts zum Sagen.
Das stimmt, das ist
im Alltag. Das Bild finde ich schön und erstrebenswert. Und gleichzeitig ist es so, dass ich schon halt in meiner Blasen, in meiner Welt und in meinem Alter und mit meiner Haarfarbe und mit meiner Geschlechteridentität, wie ich gelesen werden möchte, ist das auch, stimmt das, glaube ich, auch. Aber es gibt Menschen und Gruppen, wo wir haben so Diskussionsveranstaltungen gemacht haben, Würstelstand namens Kesselrunden. Und da haben wir halt, ja, keine Ahnung, einmal haben wir, das war im Herbst letztes Jahr, haben wir junge Frauen eingeladen, mit zum Teil Muslime, mit Migrationshintergrund, extrem gescheit gebildet, und die haben dort Würstelstand drüber geredet, über wie sie den Würstelstand wahrnehmen und ob das für sie ob dieses Klischee und dieses Bild für sie eine Realität ist. Und die haben gesagt, also sie würden gar nicht auf die Idee kommen, mit ihren Freundinnen zum Würstelstand zu gehen. Und meine Idee, eingeladen haben wir im Zuge dessen, dass wir halt Rinder- und Lammwürstel-Sortiment eingeführt haben. Und ich war ein bisschen naiv, dachte, naja, jetzt haben wir halt, also wenn wir 300.000 Moslems haben in Wien, dann müssen wir uns halt öffnen, ne, und ein bisschen zum Schweinefleisch. Mhm. Und da ist vegan auch nicht die Lösung, sondern das ist halt dann Lamm oder Huhn oder Rind. Machen wir das und dann wird das schon hinhauen. Ne? Und das Learning war, okay, das ist Voraussetzung, aber attraktiv ist es deswegen noch nicht. Und ich kann mir jetzt schon reindenken, dass man vielleicht, wenn man vielleicht auch noch einen Kopf durchtraut, Muslima ist, jung, gescheit und um 11, 12, 1 in der Früh am Würstelstand steht, die Wahrscheinlichkeit, dass du dort irgendeine Erfahrung machst, die jetzt nicht so leibend ist, wie man sagt, auf Finnisch, die kann ich mir vorstellen, dass die gar nicht so gering ist.
Mhm. Das heißt, da ist noch Luft nach oben in der Entwicklung von wer alle offen dort aufeinander zugeht. René, du hast vorher gesagt, man kann irgendwo mal hingehen und die Gastro sperrt so. Ist der Wiener Würstelstand so ein bisschen die letzte Bastion, beziehungsweise wir haben im Vorfeld geredet. Es gibt ja wahnsinnig lange Tradition. Der Leo, glaube ich, ist der erste Wiener oder der erste Würstelstand, der in Wien aufgesperrt hat.
Der Fixe. Früher waren er nur Fahrende.
Dann war das. Und ich meine, damals gab es ja dann in der Hochblüte sehr viel mehr, als es jetzt gibt. Also seid ihr trotzdem die Zukunft der Gastronomie oder erzähl ein bisschen was zur Historie. Wie hat sich das entwickelt, der Würstelstand in Wien?
Na, es ist 90 Jahre, hat es, glaube ich, der Leo jetzt die Feier gehabt oder 92 irgendwas. Na, früher war es so, dass praktisch nach dem Ersten Weltkrieg die Kriegsinvaliden an fahrbaren Würstelstand gekriegt haben, dass sie so Geld verdienen können und so. Und den Leo, sein Urgroßvater, hat noch so einen fahrenden Stand gehabt. Da gibt es so ein Foto noch, ein berühmtes, das war sein Opa. Der Stand war jetzt auch ausgestellt in das Wien-Museum zum Beispiel als Leihgabe, dass man das sieht, die Geschichte
der Würstelstände. Ganz eine tolle Fleischausstellung, ja.
Genau. Und eigentlich ist das, der Wiener Würstelstand das Ur-Fastfood, sage ich immer. Und wir haben so viele Fastfood-Trends überlebt, aber auch mitgemacht. Weil bei mir war der erste, der McDonald's 1977 hat aufgesperrt bei mir. Und da war der OF beim damaligen Betreiber. Und der hat dann gesagt, stört dich der McDonald's? Sagt der NATO, gibt's keinen Leberkäse.
Das ist keine Konkurrenz. Genau. Ich habe dieses Video immer gezeigt. Ich war bei McDonald's und dieses Video mit dir immer hergezeigt.
Und das ist eine coole Geschichte. Ja. Und wir haben uns wieder neu erfunden. Ja. Und jetzt macht der Mike halt alle Nischen, wenn ich sagen darf. Wie so gesagt, die Muslime, die Muschis und die ganzen. Es ist ja gut, dass einer das macht, dass er mal sieht, wie funktioniert die andere Welt. Ja. Weil es gibt ja 100 Wirtschaftsstände, die was klassisch sind. Mhm. Ja. Und er macht dann auch eine Ausnahme mit solchen Produkten, was auch gut ist, weil so hat man praktisch auch eine Lehre, wie es funktionieren könnte.
Ja. Wie viele gibt es denn? Ich meine, es gibt ja mittlerweile so viele ähnliche Standl, die aber keine Würstelstandl. Wie viele gibt es Würstelstandl in
Wien? Es ist nicht dokumentiert. Also es gibt 700 Stände.
Ja.
Und es ist nicht dokumentiert, weil es wurde das Gewerbe in den 70er Jahren geöffnet. Und dann haben eben die Nudelpizzeria und alle das auch
gemacht. Aber ihr wisst es ja vielleicht, oder?
Naja, wir haben nur einen jetzt einen Fotografen, der hat vor einem Printshop in Pension hat sich zur Aufgabe gestellt, dass er alle Mischelsteine in Wien fotografiert. Ja?
Ah, wie schön.
Und der hat jetzt 134 einmal gefunden, laut Foto. Es gibt sicher Dunkelziffern nach oben, aber die 130, 134 sind belegt, dass es gibt. Ja? Und das ist eben die Gemeinschaft. Also.
Ihr habt es beide schon ein bisschen angesprochen und das interessiert mich jetzt. Wiener Würstelstand Kultur ist seit 2024 immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe. Ich habe mir mal angeschaut, was das genau heißt. Ich lese kurz diese Beschreibung oder Erklärung oder Begründung vor, damit alle wissen, worum es geht. Und dann würde mich ein bisschen interessieren, was euch da antreibt oder umtreibt. Wiener Würstelstandkultur mit dem Verkauf warmer Würstel durch die sogenannten Bradlbraterinnen wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts der Grundstein für die Wiener Würstelstandkultur gelegt. Die sich daraus entwickelnden freistehenden Würstelstände sind seither nicht nur für das Stadtbild, sondern auch als Ort der sozialen Zusammenkunft und den Sprachgebrauch in Wien prägend. Dann auch noch eine Frage dazu. Mhm. Typisch für die Würstelstände sind neben dem freistehenden Stand das Sortiment, die ungezwungene Atmosphäre und der Wortschatz, der sich darum gebildet hat. Bevor ich zum Wortschatz komme, da habe ich einige Fragen. Wie kommt's? Warum möchte man UNESCO-Weltkulturerbe sein? Und wie schwer ist es, dass man das wird und was bringt es? Ich meine, das ist ja mehr als irgendeine Plakette wahrscheinlich, oder?
Naja, kann der Mike sagen, wenn der Mike angefangen hat, dieses mit dem Pitzinger, glaube ich, zusammen, oder? Habt ihr das gemacht? Dieses zu starten, die Initiative, oder?
Also ja, wir haben irgendwann 21, glaube ich, oder so, haben wir angefangen, darüber nachzudenken und mal einen Antrag zu schreiben. Dann ist es wieder eingeschlafen und dann ist das wieder aufgegriffen worden von Kolleginnen und jetzt haben wir das. Das ist natürlich, also das kann man nur positiv sehen und befürworten. Das ist ein sehr schönes Label, das uns sicher allen hilft.
Es hat keine jetzt rechtliche Bindung oder was? Wir können jetzt nichts von der Gemeinde jetzt verorten, aber es ist einmal ein Schutz, dass es uns gibt, oder? Dass wir nicht einfach nur Blechstandl auf der Straße sind, die was Würsteln verkaufen, sondern das ist eine Kultur und die haben das praktisch gemacht. Und ich finde es auch gut, dass man das dann auszeichnet, die einzelnen Würstelstände. Und dann kann man bei der Gemeinde sagen, hey, wir sind jetzt immer eine Kulturerbe, schaut auf uns. Ja? Mhm. Weil es war so, dass man eine unbefristete Gebrauchserlaubnis gehabt hat einmal, früher. Dann ist die Frau Vizebürgermeisterin, also Vasi Lacko, hat es dann auf 7 Jahre geändert.
Dass du mit dem Stand sein kannst? Oder?
Ja, 2019 hat es auf 10 Jahre geändert und dann musst du neu ansuchen oder du kommst weg, ja, wegen einem Stadtbild. Und dann hat es nochmal gekürzt auf 7 Jahre. Ja. Mhm. Das heißt, wir haben alle nur 7-jährige Gebrauchserlaubnis und wie willst du investieren, ja, wenn du nur auf 7 Jahre immer einen Horizont hast? Und deswegen haben wir das gesagt, dass wir das machen, dass wir eben schützenswert sind, obwohl es nicht rechtlich ist. Aber wir haben zum Beispiel eine Vorlage, dass man zur Gemeinde gehen kann und sagen, wir sind wichtig. Ja.
Und du hast irgendwie eine Marke, die international ja sehr etabliert ist, oder? UNESCO-Weltkultur. Also ist ja irgendwie etabliert, auch wenn da sehr unterschiedliche Dinge dahinter stehen oder dadurch geschützt sind. Mhm. Hilft das auch in der Werbung, in der Ansprache? Nutzt man das so auch oder sagt ihr nur, es geht euch einmal primär darum, das, was du gerade beschrieben hast, es etablieren eigentlich in Wirklichkeit und den grundsätzlichen Schutz und auch die Wertschätzung? Oder ist das was, womit ihr rausgeht und sagt, übrigens, wir sind dies und das?
Na, wir haben ja also ich habe vor 2 Jahren einen Würstelstandverein gegründet und diese Plakette ist halt eine Gemeinschaft, ja? Dass man sagt, hey, wir können alle zusammen. Wir sind nicht nur Einzelgänger, ich war 20 Jahre allein und dann haben wir gedacht, die rufen alle an. Und jetzt haben wir schon 36 Mitglieder mittlerweile und wir treffen uns regelmäßig und so. Und das ist einfach eine Auszeichnung, das, was uns zusammenschweißt. Ja? Wir sind nicht immer nur ein Standl, der was jetzt zufällig Würstel verkauft, ja? Sondern wir haben was für uns einmal als Antrieb. Wir machen es richtig, schon seit über 100 Jahren. und wir wollen weitermachen. So.
Aber gibt es Reisen, die jetzt, weiß ich nicht, alle immateriellen Weltkulturerbe besichtigen auf der Welt und die dann kommen und sagen, jetzt gehe ich auch noch zum Wiener Würstelstand? Ich meine, das könnte passieren.
Das ist am Stand und draufgeklickt. Wir haben jetzt ein extra Logo gekriegt für den immateriellen Kulturerbe und es ist nice to have, ja. Man, sie ist Essen, sie sehen die Karten auch UNESCO, ja.
Mhm.
Und dann bleibt es vielleicht im Hinterkopf, dass es wichtig sein könnte, ja. Und, ja.
Ich glaube, es hilft viel nach innen auch.
Ja.
Also, dass man für den Zusammenhalt und dafür, dass man jetzt neben einem Wiener Schnitzel und einem Wiener Kaffeehaus, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt immaterielles Kultur
haben. Also, stimmt, aber es könnte gut sein.
Kaffeehäuser, glaube ich schon.
Der Wiener Würstelstand gehört halt da
schon
eine
Institution
dazu.
Damit irgendwie.
Und
ne?
Das ist schon ein Label, das eine Qualitätsauszeichnung ist und viel auch nach innen hilft und ein bisschen nach außen.
Mhm.
Und für uns jetzt am Würstler ist auch immer wieder Anstoß, um nachzudenken. Weil, wenn man
gibt ja einen Auftrag mit irgendwie, oder?
Genau, wenn man das Gefühl hat, also Kulturerbe heißt ja jetzt nicht, nur weil was irgendwie auf eine gewisse Art kultiviert worden ist, die letzten hunderte, ich hätte sogar gesagt, ich erzähle immer die Geschichte, dass ein Würstler seit dem 19. Jahrhundert
gibt. Ich glaube, es gibt einen Vorgänger. Ich war
nein, die Bratelbroderin, ja. Aber die Bratelbroderin oder der Bratelbroderin, noch gewusst.
Ja. Okay.
Aber es gibt mehrere.
Mit Würsteln.
Genau, und das war halt irgendwann einmal gut. Aber natürlich ist dieses alltagskulturelle Konstrukt Wiener Würstelstand einer Veränderung unterzogen und speziell, weil es jetzt das Marshall von der UNESCO auch noch hat, das super ist, verwenden wir das als Anstoß, um darüber nachzudenken, ob denn, was denn das jetzt genau für Kultur ist und wie man die heute interpretiert.
Mhm. Und immer drin, also man erfindet es immer neu. Ja? Mhm. Das heißt, neue Rezepte vielleicht, wie du der Mike mit seinem Schmammerwürstel oder so. Mhm. Das heißt, man erfindet
es
immer.
Es lebt.
Es gibt da viel Würstelsteiner, neue Kollegen, junge Kollegen, weil sie immer geglaubt haben, wir sterben aus. Ja? Die, was ein eigenes Konzept haben. Ja?
Also es geht nicht um Konservieren von irgendwas, was schon da war, sondern weiterentwickeln.
Nein,
oder?
Die Jungen, die sind jetzt, was also die letzten 15 Jahre, die jüngeren Würstelsteiner-Kollegen, die bauen auf sowas. Ja? Mhm. Das ist.
Ich habe vorher schon gesagt, ich habe eine Frage zum Wortschatz. Man hat
mit
immer
Jungen meinst du mir?
Ja, uns alle.
Nein, deine Würstelständler. deine Würstelständler, oder auch andere Kollegen. Ja.
Man hat immer ein bisschen so Fremdschämen, wenn man steht und nebenan steht einer, der ein Eitrige und ein 16er Blech oder ein Krokodil bestellt.
Das machen die Salzburger.
Wer macht das, außer Touristen, die das irgendwo gelesen haben, dass
niemand,
man das so macht?
Niemand. Ich hasse
und warum
es.
Ist das
ich hasse
so?
Es, weil mein Käsegeiner hat nicht verdient, dass Eitrige hast. Ja.
Aber wirklich. Woher kommt das? Wer hat das denen beigebracht?
Na, das ist der Wiener Dialekt, ja, einfach früher gewesen. Die haben einfach so bestellt. So, weil du redest ja nicht normal. Ja. Du redest so angeschert und schwunghaft. Und
aber es hat sich offensichtlich im Tatsächlichen, also bei den Wienern hat es aufgehört, aber jetzt nutzen es die Touristen, oder? Also ich meine, weil die glauben, das
na,
sagt man so,
man
oder
die
sie
rein,
besonders
die Touristen,
lokal wirken.
Wenn man legt die Touristen rein und sagt, geh ich und bestelle Eitrige. Ja, da weißt du, dass er Tourist ist.
Ist das bei dir am Stand oder deinen Ständen auch
so? Ja, also da, genauso. Ich will nämlich nicht einmal sagen Touristinnen, sondern ich würde sagen die Deutschen.
Die Lustigen.
Ja.
Ja,
du, weil, halt hinschickst. Also, du sagst auch nicht, ach, ich hatte das Schwarz.
Nein, das wäre das nächste Beispiel. Genau.
Wer sagt
niemand.
Sowas?
Außer auf der Matura ist in Griechenland.
Nein, also das ist wirklich ein Klischee. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen.
Nein, aber früher war sicher das Klientel so, dass wir wieder Mundl geredet haben. Es war in Wien so. Ich meine, ich rede auch zeitweise so, aber ich finde es halt nicht würdig, unseren Würstel früher ist das vielleicht gesagt. Aber
naja, ich glaube, die Leute, die das verwenden, glauben ja, sie machen es besonders richtig in Wirklichkeit, oder?
Genau.
Das ist ja nicht böse gewesen.
Ich war schon 20 Jahre nicht beim Würstelstandl und bin jetzt lustig, genau.
Ich habe in der Vorbereitung, ich habe wahnsinnig viele Würstelstände fotografiert und immer ein bisschen angeschaut, was gibt es so und wie heißen die. Und habe so Namen gefunden wie Extrawürstel, E-Wurst, Alleswurst, E-Schon-Wurst. Ich habe ein bisschen erinnert gefühlt an so die Grundausbildung des Friseurmarketings, die ja auch bekannt sind für wahnsinnig witzige Namensgebungen, sind die Würstler besonders lustig? Oder ich meine, es sind ja irgendwie alles so.
Sind die Patrizier lustig? Also eh schon wurscht.
Ja.
Am Zentralfriedhof?
Ja, absolut. Also ich sage nicht, dass es nicht lustig ist. Aber es fällt auf, dass es hier auch eine gewisse Hingabe für lustige Namen gibt, oder?
Schon, ja. Aber es ist erst neu. Also, wenn ich ehrlich bin, also ich will es nicht hervorheben, aber ich habe mit meinem Namen damals zum Schaffen René das erste Mal personifiziert, Frühjahrskassen, Würstelstand, Imbiss-Treffen in der City. Sie haben zu mir gesagt, das hast du schon 40 Jahre so, du kannst es nicht ändern, das wird bergab gehen, aber du musst deinen Weg gehen. Ja?
Mhm.
Und so geht jeder Würstel seinen Weg. Das ist ein Grätzl, was kann ich sagen, was ist lustig, was ist zweideutig, was ist ironisch, weil ein Wiener ist halt ironisch. Ja? der lacht ins Gesicht und hat den Hackl ins Kreuz. Aber er meint es so, ja. Also genau so ist Wien, ja. Und genau das sind die Würstler. Unständig, ehrlich, direkt.
Bevor mich interessiert, was eure Lieblingswürstel an euren oder auch an fremden Würstelstandeln sind, zum Abschluss Fragen von Hörerinnen. Cool. Was ist die unterschätzteste Beilage am Würstelstand?
Gemüse, das ist so wichtig. Handeingelegte Pfefferhonig, Gurkerl, Zwiebeln, Senfgurken.
Gurkerl? Es ist einfach jede, vor allem Fleisch, jede fettige Wurst ist einfach besser mit was Sauerem dazu.
Ein bisschen
dazu.
Essig, gell?
Essig.
Und das Brot ist auch wichtig. Wenn du ein schlechtes Brot hast, kann die Wurst genauso gut sein. Also Brot ist auch wichtig und Gebäck fresh, saftig, knusprig.
Was macht einen echten Würstelstand-Stammgast, eine Stammgästin aus? Eine bestimmte Uhrzeit, immer die gleiche Bestellung oder wodurch kennzeichnen sich die? Oder habt ihr so Stammgast-Ultras, die von Anfang an dabei sind und die quasi eure Co-Betreiber sind?
Also mein Wunsch-Stammgast ist möglichst bunt. Also ich mag es möglichst divers, möglichst bunt. So diese dieses Urklischee, dass die den ganzen Tag da sind und jeden Tag, die haben wir eigentlich ja gar nicht. Also haben uns auch nicht ausgesucht, aber die haben uns, glaube ich, auch so nicht gefunden, wenn es die denn überhaupt gibt. Ich mag es sehr bunt.
Mhm. Und ich habe halt... Mein Credo ist, der Gast von heute ist der Stammgast von morgen und übermorgen ist er persönlicher Freund und kommt mit seiner Familie und so. Aber in letzter Zeit sehe ich oft, die kommen nur, weil sie irgendwas gelesen haben von mir. Ja? Und du musst dann beweisen, dass sie was gelesen haben, dass es auch gut ist.
Dass das wirklich gut
ist. Und deswegen müssen wir haben im Restaurant jeden Tag Qualität liefern. Mhm. Außer damit, aber es muss gut sein, dass sie mit einem Lächeln heimgehen. Ne? Und das ist halt mal unsere Aufgabe. Und meistens, wenn es mit Lächeln heimgehen, kommen sie morgen wieder. Also, wenn ihr einen Touristen habt, der hat noch nie einen Käsekreiner gegessen, weil er glaubt, der ist 100% Käse drin in der Haut.
Ja, er hat Angst.
Und der isst, der Deutsche zum Beispiel, am Montag und kommt dann die ganze Woche 2-3 Mal zu mir, wenn er dort ist.
Nur mehr Käsekreiner.
Ja, weil er es geil findet. Also, es ist richtig klischeebehaftet, der Käsekreiner, weil jeder ekelt sich davor, wenn er es einmal gegessen hat, schmeckt es einfach.
Wenn es ein guter Käsekreiner ist, dann
kommt
man wieder. Ich habe schon Mordsen Hunger, ich hoffe, ich kriege da auch Würstel dann noch später, bevor wir zum Würstelessen und zum Bier übergehen. Eine kurze Abschlussrunde an unsere Gäste und an euch. Ich habe schon gesagt, Lieblingswürstel Fritz. Was ist dein Lieblingswürstel? An welchem Würstelstand?
Lieblingswürstel, so Käsekreiner. Nicht die Waldviertler. Ob einer Herkunft und ja, bin ich recht situationselastisch. Des Nächtens der Hohe Markt für uns Gescherden damals ein guter Innenstadt-Treffpunkt zum Aufwärmen und zum Absacken am Ende. Und sonst so 9. Bezirk kenne ich mich besser aus als in den meisten anderen.
Ein Wanderwürstelstand-Stammgast. Ich bin Käsekreiner Ultra und das an so ziemlich allen Würstelständen, die mir entgegenkommen und zu jeder Tages- und Nachtzeit. René,
also kein Favoriten, oder was?
Tatsächlich nicht. Ich meine, ich habe direkt unter mir die Kaiserzeit, also quasi meinen Haus- und Hofwürstelstand.
Gibt's eine gute Blunzen,
aber ich bin auch eine, ich treibe mich sehr herum und insofern kommen wir an vielen unterschiedlichen Standeln vorbei und isse auch überall gerne die Käsekreiner und vergleiche. René, was ist dein Lieblingswürstel?
Den gibt's nicht mehr. Ich bin mit meinem Papa immer gefahren am Brauderschein bei der Unterführung. Da hat's immer Hasse gegeben.
Ja.
Gleich links. Er hat immer einen Meter Hasse abgeschnitten und ich bin immer Käsekreiner gekriegt. Da war ich vielleicht 8, 9 Jahre. Wir sind immer, wenn wir in Wien waren, da tut's Stäbeln. Ja, mittlerweile zu viele Kollegen. Wie ich noch keinen Standl gehabt habe, war ich auch immer, bei Dings alles Walzer, alles Wurst im 10. Und da hat's mir echt gut geschmeckt. Und dann hat er so einen kleinen Zeitungsartikel gehabt, wo er geschrieben hat über ihn. Und ich mir gedacht, wenn ich mal einen Würstelstand habe, dann will ich auch einmal in der Zeitung stehen. Ja. habe ich jetzt mittlerweile erfüllt.
Hat funktioniert?
Ja, aber ich gehe genauso in die Kaiserzeit zum Beispiel auf Blunzen, dann zum Praterstern, zum Metz. Da habe ich nette Gespräche bei der Patrizia draußen. Ist immer Bratwürstel-Hottag. Also ich gehe viel zu Kollegen. Bei Mike war ich auch schon.
Auch ein Wanderer.
Naja, es gibt bei jedem was anderes. Und ich bin ja nicht besser, also ich finde es gut. Was habe ich bei dem gegessen? Dieses?
Bologna.
Bologna. Ja, diese, ja. Du was ist? Ja. Die hast du nicht mehr, oder?
Im Moment nicht. Ne?
Weil da wird die Wurst immer so ausgedruckt und angerührt auf der Platte. Und, und dann kommt so ein Olivenpan-Dings rein, oder?
Okay, unser nächstes Treffen ist, wenn es die wieder gibt bei dir.
Nein, die wollen leider auflassen.
Mike, deine Lieblingswürstelwurst und wo?
Also ich bin ja nicht so berühmt wie der René, das heißt, ich muss noch viel arbeiten.
Du musst noch arbeiten.
Darum geht es ja, das geht immer um die Wurst.
Und
man muss nicht berühmt sein.
Nachdem ich...
Bin ja schon länger dabei, oder?
Nachdem ich in der Arbeit eh recht viel Würstel esse und probiere, bin ich tatsächlich... Also meine Frau ist eine Vegetarierin. Und wenn ich mal nicht hackel und nicht am Würstel bin, dann bin ich tatsächlich wirklich selten bei Kolleginnen am Würstelstand. Ja, nein, ich kann es jetzt nicht sagen. Also ich finde, es gibt viele gute und es gibt viele, die experimentieren und der Würstelstandkultur in Summe auch einen positiven Beitrag liefern. Und generell finde ich, dass je mehr es gibt und je mehr irgendwie umrühren und was tun und was ausprobieren, desto mehr hilft das allen. Weil wenn das nicht passiert, dann gibt es uns halt irgendwann nicht mehr Kulturerbe hin oder her. Daher sehe ich das total positiv und jeder soll tun, wie es für richtig hält und alles ist gut.
Ein wunderbarer Abschluss. Ich danke euch beiden für eure Zeit und fürs Gespräch.
Dankeschön.
Danke, Sir.